Sie hören SBS German.
Bei mir ist heute Mario Peuka. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern mal vor. Seit wann bist du denn in Australien und was genau gehört zu deinem Aufgabengebiet als Professor an der Victoria University?
Ja, mein Name ist Mario Peuka, Associate Professor, noch nicht vollständiger Professor. Ich bin Ende 2010 nach Australien gekommen von Deutschland, bin in Deutschland aufgewachsen, im Süden, wie man wahrscheinlich hört, in Ingolstadt und habe dann hier mein PhD gemacht. Das war nicht der Grund, warum ich gekommen bin, es waren private Gründe, aber dann bin ich seit 2015 ungefähr, bin ich an der Victoria University und forscht da, bin in der glücklichen Position, dass ich eine reine Forschungsstelle habe dort seit 2015. Mhm. Der Schwerpunkt ist, um vielleicht das mal ganz kurz zu machen, wir können ja dann drüber reden nachher, Multikulturalismus, muslimische Gemeinschaften, aktive Staatsbürgerschaft und dann in Verbindung damit Rassismus und Rechtsextremismus. Mhm. Themen, die in Deutschland ja insbesondere im Hinblick auf Rechtsextremismus schon sehr lange behandelt wird, auch in der Forschung, aber in Australien ein relativ frisches Thema ist, das erst seit Mitte der, ich würde sagen 2015, 2016 eigentlich akademisch erst.
In Australien findet diese Woche ja die Reconciliation Week statt, mhm. Übersetzt die Woche der Versöhnung. Mario, wie kann diese Woche dazu beitragen, das Bewusstsein für die Geschichte, Kultur und die Anliegen der First Nation People zu fördern?
Ja, in Vorbereitung auf das Interview habe ich oft darüber nachgedacht, ob Versöhnung überhaupt so wirklich das so gut übersetzt, Reconciliation. Es ist das einzige Wort, aber ich glaube, dass Reconciliation eigentlich ein bisschen tiefer geht, als man vielleicht bei Versöhnung, was man vielleicht auch im Kopf hat. Man versöhnt sich, nachdem man einen Streit hat mit Freunden oder sowas und dann versöhnt man sich eben wieder. Ich glaube, Reconciliation meint natürlich was wesentlich Substanzielleres und Tiefergehendes. Das Prinzip ist in diesem Jahr, dass man wie auch ähnlich wie in früheren Jahren in der Reconciliation Week, dass jeder eine Rolle spielt, egal ob man von der First Nations Community ist oder von einer Settler Community, eben nicht First Nations. Es geht damit an, dass man sich informiert, dass man versucht zu lernen, was wirklich passiert ist, dass man offene Konversationen darüber hält mit Leuten, die vielleicht weniger offen sind für das Thema und immer versucht, einen offenen Verstand oder ein offenes Ohr zu haben und versuchen, die Konversation weiterzuführen, die aber angetrieben werden muss von und geleitet werden muss von der Aboriginal und First Nations Community, Aboriginal and Torres Strait Islander Community. Also da bin ich als Weißer sozusagen nicht jemand, der das anführen kann, aber ich kann beisteuern oder mit dazu meinen Beitrag leisten.
Also beide Seiten müssen sich annähern.
Beide Seiten müssen nicht die gleichen Sachen machen oder die gleichen die Weißen haben eine Bringschuld, sagen wir mal so. Das ist, glaube ich, ein deutscher Begriff, den man da ganz gut verwenden kann. Die Ungerechtigkeiten, die historisch stattgefunden haben und die seit über 240 Jahren jetzt stattfinden, die haben ja nicht aufgehört. Insofern ist vielleicht ein bisschen problematisch zu sagen, dass man muss beide Seiten anschauen. Klar, jeder hat seine Rolle zu spielen, aber die Bringschuld liegt schon bei denen, von denen strukturell die Ungerechtigkeiten ausgegangen sind, historisch und auch heute noch. Insofern haben die Verantwortung, das voranzutreiben, haben natürlich, das muss angeführt werden von dem Wissen und den Erfahrungen der First Nations, aber die sind nicht dafür verantwortlich, dass das dann auch in die richtige Richtung läuft.
Du bist ja in Deutschland aufgewachsen, hast erzählt. Auch wir Deutsche haben ja in der Geschichte unseres Landes Fehler gemacht, mussten uns dafür rechtfertigen, dafür einstehen. Stichwort Holocaust, Zweiter Weltkrieg. Natürlich kann man das jetzt nicht vergleichen mit dem Thema, das wir haben. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr großes Thema natürlich im deutschen Lehrplan. Also ich kann mich erinnern, als ich 14, 15 war, da sind wir mit einem Schulausflug nach Dachau ins Konzentrationslager gefahren und dann steht man da und ja, fühlt sich irgendwie auch mitschuldig. Wie sieht's denn in Australien damit aus mit dem Lehrplan? Wird hier Kindern, sage ich mal, im Geschichtsunterricht auch beigebracht, was Aborigines über sich ergehen lassen mussten?
Also ich habe meine Schullaufbahn ja nicht in Australien durchlaufen, aber von Gesprächen mit Leuten, die in Australien aufgewachsen sind, habe ich eindeutig den Eindruck gewonnen, dass das viel zu wenig und viel zu ernsthaft die Aufklärung stattfindet. Mein eigener Sohn geht jetzt auch hier in die Schule. Die sprechen zwar über First Nations und ein bisschen auch über die Geschichte, aber die Gräueltaten und die, was wirklich genau passiert ist, da wird doch oft nur Bogen rumgemacht, so ist zumindest mein Eindruck. Mhm. Ich glaube, man ist allgemein, die Tendenz ist, geht wahrscheinlich schon dahin, dass man mehr darüber spricht, dass mehr im Curriculum einen Einfluss findet. Aber es ist eine Herausforderung und nicht alle in Australien finden es richtig. Ich kann mich erinnern, dass der frühere Bildungsminister in Australien davor gewarnt hat, als das Curriculum, das nationale Curriculum, da ein bisschen geöffnet werden sollte. Viele würden sagen, und ich würde dem zustimmen, nicht weit genug, aber trotzdem gab es einen gewissen Backlash in bestimmten Bereichen der Gesellschaft und in der Politik, die gedacht haben, das ist eigentlich eine schlechte Idee, wenn man sich zu sehr mit dem beschäftigt, weil das vielleicht, ich kann mich nicht genau erinnern, wie der Bildungsminister, der damalige, das dann formuliert hat, aber es ging in die Richtung, dass es quasi den Stolz und den Stolz in die australische Demokratie unterwandern könnte. Und man, ich glaube, ging sogar so weit zu sagen, dass man dann Australien nicht mehr verteidigen würde im Ernstfall, weil man sich mit den Gräueltaten nicht so identifizieren möchte. Ich finde, das ist eine sehr problematische Haltung natürlich.
Besteht denn ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dem ja oft kritisierten Nationalstolz, der bei uns Deutschen ja irgendwie nicht vorhanden ist? Also jetzt zum Beispiel beim Eurovision Song Contest waren wir die einzige Nation, die keine Flagge zeigt. Mhm. Australier machen das, die sind stolz auf ihre Nation. Spielt das irgendwie so eine Rolle, dass wir Deutsche vielleicht einfach von Anfang an eingetrichtert bekommen, was falsch lief und Australier nicht?
Ja, ist eine gute Frage. Ich bin jetzt seit ungefähr 13 Jahren hier und ich habe den Eindruck gewonnen, dass Australien immer noch auf der Suche ist, fast verzweifelt auf der Suche ist, kollektiv, ich spreche jetzt nicht über einzelne Menschen, zu definieren, was es eigentlich bedeutet, Australier zu sein. Man hat sie mit der 90.000-jährigen Geschichte oder wie lange auch immer die Indigenous-Geschichte ist, die hat man noch nicht integriert in das nationale Verständnis, von was es bedeutet, Australier zu sein. Also versucht man im Anbetracht der Tatsachen, dass Australien, das moderne Australien, das koloniale Australien, ja noch nicht besonders alt ist, versucht man fast verzweifelt nach einer nationalen Identität zu suchen. Man findet dann ANZAC, Australia Day, man versucht irgendwo sich festzuhalten, um das zu definieren, aber es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Und meiner Meinung nach funktioniert es deshalb nicht, weil was man jetzt oft als Truth-Telling bezeichnet, die Anerkennung der Geschichte, noch nicht so weit fortgeschritten ist, dass man das in die nationale Identität integrieren will oder kann, kollektiv betrachtet. Und ich denke, solange wir den Schritt nicht gegangen sind, und es ist ein langer Prozess natürlich, wird Australien sich schwer tun, wenn ich das sozusagen als Außenseiter sagen darf, sich schwer tun, eine solide Basis für nationale Identität zu suchen. Natürlich kann man die Flaggen wehen und das ist vielleicht alles ein bisschen unschuldig gewesen, auch lange Zeit, aber es ist, glaube ich, auch weniger geworden. Inzwischen ist Flagge wehen fast ein Statement geworden, ein politisches Statement in Australien, mehr als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war.
Du hast das angesprochen, Stichwort Australia Day. Also ich glaube, da hat man in den letzten Jahren auch gemerkt, gibt es viele, die machen da nicht mit, die protestieren und sagen, es ist Invasion Day.
Was es ja auch war.
Ja, eben. Ja. Genau. Also deswegen ist doch irgendwie ein bisschen verrückt, dass die eine Hälfte feiert und sagt, hey, Australia Day, ja. Australien ist super, Nationalstolz, Australienflagge, und die anderen sagen, hier halt stopp, nein. Das war der Invasion Day, wieso feiern wir eigentlich? Ja. Muss sich vielleicht da auch etwas ändern?
Also ich glaube nicht, dass wir in 5 Jahren noch an dem gleichen Tag Australia Day feiern werden in Australien. Ich glaube, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Da ist so viel Momentum im Moment weg von dem Datum, der einfach nur Trauma symbolisiert für The First Nations. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man an dem Datum festhalten kann. Das heißt nicht, dass man nicht Australia Day feiern kann, aber nicht an dem Datum. Es gibt natürlich immer noch bestimmte Teile in der Gesellschaft, die Australian Day niemals feiern wollen, außer man ist auf dem Reconciliation-Weg deutlich vorangeschritten. Aber der Großteil, meiner Meinung nach, der Großteil der Australier, wir dürfen ruhig stolz drauf sein und sind ja auch stolz, auf Australier zu sein. Aber was das genau bedeutet, muss man halt klar machen. Und wenn das an dem gleichen Tag ist, an einem Tag, der die Invasion symbolisiert,
kann man
an dem nicht feiern. Das ist für mich sehr verständlich. Und ich glaube, dass sich das allmählich auch durchsetzt in der Bevölkerung, die Sichtweise im Hinblick des zunehmenden Bewusstseins auch über die Ungerechtigkeiten. Und wir sind da schon ordentlich vorangekommen, aber strukturelle Barrieren gibt es natürlich immer noch und die müssen wir halt eine nach dem anderen mit unserer kollektiven Verantwortung angehen.
Zurück zum Thema Versöhnung in Australien. Es ist ja sehr vielschichtig. Wenn man sich die australischen Ureinwohner mal ansieht, die haben ja über 250 verschiedene Sprachgruppen, die wohnen in verschiedenen Regionen in Australien und haben natürlich auch alle verschiedene Geschichten, Kulturen, innerhalb dieser First Nations, was es ja eigentlich auch ziemlich komplex macht, oder? Dann diese wirkliche Versöhnung letzten Endes zu erreichen und jeden mit ins Boot zu holen, oder?
Das stimmt natürlich, aber alle Länder oder alle Nationen, und ich bin mir natürlich bewusst, dass Nationen ein Begriff ist, den man nicht so einfach anwenden kann, obwohl der jetzt wird angewendet, wir sind auf dem Land der Kulin Nation zum Beispiel, sind viele genau, auch das Nation. Aber da hat das eine andere Bedeutung. Es ist nicht der Nationalstaat im Sinne des westfälischen Frieden, aber danach im westfälischen Frieden, was der Nationalstaat eigentlich bedeutet im europäischen Sinne. Aber eine Vielfalt innerhalb jeglicher Entität, was auch immer das ist, was den Staat oder das Staatengebilde ausmacht, es gibt ja immer vielfältige Stimmen und Untergruppen und Differenzierungen, das ist immer schwierig. Ich glaube nicht, dass das wirklich ein Hindernis für die Versöhnung ist. Und wir haben ja bei dem Uluru Statement der Entwicklung oder dem Weg hin zum Uluru Statement from the Heart gesehen, dass Indigenous Australians, also Aboriginal und Torres Strait Islander, durchaus weitestgehend mit einer Stimme sprechen können. Natürlich findet man jetzt immer einen oder mal ein paar Leute, die dann dem vielleicht nicht zustimmen, aber das ist im demokratischen Sinne, obwohl wiederum Demokratie ja nicht unbedingt ein Konzept ist, das man jetzt einfach so einfach anwenden kann auf die Situation in pre-colonial Australien. Aber im Prinzip ist das in jedem Kontext so, dass es Stimmen gibt, die sie vielleicht nicht vollständig repräsentiert fühlen, aber die haben auch die Möglichkeit, ihre Stimme dann einzubringen oder ihre Sichtweise mit einzubringen. Darum glaube ich nicht, dass das ein Hindernis für Reconciliation ist.
Stichwort gestohlene Generationen, vielleicht kommen wir da drauf zu sprechen. Diese Menschen haben ja wirklich unfassbar schreckliches Leid erfahren und sind natürlich auch traumatisiert dadurch. Dieses Trauma wird dann auch den nächsten Generationen so weitergegeben. Gibt es da vielleicht aus soziologischer Sicht vielleicht eine Norm, sage ich mal, so einen Ansatz, wann dieses Trauma oder wie lange Trauma anhalten kann?
Ja, ich glaube, dass man da nicht eine bestimmte Zahl jetzt nennen könnte in der dritten, vierten, fünften Generation. Ich glaube, dass sich das Trauma auch ständig erneuert durch die kontinuierliche Ausgrenzung und die Ungerechtigkeiten, die ja nicht aufhören. Es ist ja nicht so, dass das einmal passiert ist und irgendwann wächst man dann aus dem Trauma raus. Das Trauma ist ja konstant und überall. Ich meine, die Ironie fast dabei ist dann, dass man dann Leuten, die so gelitten haben unter der Trennung von der Familie und die quasi in der Stone Generation mit dazugehören, dass man denen dann oft vorwirft, sie sind nicht dunkel genug, was natürlich eine absolute Form von Rassismus ist. Also wer hat denn die Macht, die Deutungshoheit hier? Und an dem sieht man schon auch, dass bestimmte Gruppen in Australien eben die Möglichkeit haben, sowas zu definieren, wer dazugehört und wer nicht dazugehört und dadurch das Trauma ständig verlängert.
Du hast es angesprochen, Rassismus, auch ein sehr interessantes und wichtiges Thema, das wir hier besprechen wollen. Ich habe mal recherchiert und einer Studie zufolge werden Aborigines in Victoria 4-mal häufiger Opfer von Rassismus als der Rest der Nation. Es ist jetzt wenig überraschend. Rassismus und Diskriminierung, Ausgrenzung, die kann natürlich überall vorkommen. Mhm. Also in der Schule, am Arbeitsplatz, bei der Arbeitssuche, bei der gesundheitlichen Vorsorge. Mhm. Wie steht's denn um Australien in Sachen Diskriminierung und Rassismus?
Oh. Eine Studie in den frühen, ich glaube, es war 2012, ist die rausgekommen, Befragung von Aboriginal und Torres Strait Islander in Victoria hat, glaube ich, ergeben, wenn ich mich jetzt recht erinnere, im Prinzip hat jeder in den letzten 12 Monaten bei der Befragung Rassismus erlebt.
Wow.
97% haben das damals angegeben. Also man kann sagen, der Rassismus ist omnipräsent, manifestiert sich in sehr vielen verschiedenen Arten und Weisen. Und ich möchte auch nochmal vielleicht, bevor ich auf die Frage nochmal genauer eingehe, nochmal unterstreichen, dass der Rassismus, den First Nations erleben, eine andere Qualität hat als Rassismus gegenüber multikulturellen oder multireligiösen Gemeinschaften und Communities. Mhm. Natürlich gibt es ähnliche Mechanismen, die Rassismus eben allgemein, die für alle zutrifft, aber ich möchte nicht den Rassismus, den First Nations ausgesetzt sind, gleichsetzen, aber mit anderen Formen von Rassismus. Aber ich möchte auch keine Hierarchie von Rassismus aufstellen. Das ist mehr oder weniger. Es ist einfach eine andere und muss man unterstreichen, dass das eine andere Erfahrung ist. Rassismus ist, die Frage ist immer, wie rassistisch ist Australien? Ich finde das eine schwierige Frage, weil was meinen wir eigentlich mit Rassismus? Es gibt so viele verschiedene Manifestationen von Rassismus. Wir sind in einer Zeit, in der die australische Gesellschaft mehr als je zuvor anerkennt, dass Rassismus ein Problem ist in Australien. Ich glaube, die Scanlan Foundation Survey, die jedes Jahr durchgeführt wird, hat in der letzten Befragungswelle herausgefunden, dass der Anteil derer, die Rassismus als ein großes oder signifikantes Problem sehen in Australien, viel, ganz, ganz stark angestiegen ist. Es ist vielleicht nur ein Tabu, groß darüber zu reden, aber es ist kein Tabu mehr zu sagen, dass Rassismus ein Problem ist. Wie sich das dann manifestiert, kann man vielleicht auch geschichtlich anschauen und je nachdem, wie kritisch man und wie weit man den Begriff des Rassismus auslegt und definiert. Aber im Prinzip muss man sich im Klaren sein, dass Australien gegründet worden ist als eine White Supremacy, aber auf der Basis von White Supremacy. Ist natürlich ein harter Ausdruck, das sozusagen. Heute verbindet man White Supremacy eigentlich immer mit Rechtsextremismus und Neonazis. Sowas sage ich natürlich nicht, dass das ein Neonazi-Projekt war. Ja. Aber es war, weiße Siedler sind zu einem schwarzen Kontinent gekommen und haben den als leeres Land bezeichnet, das niemanden gehört, wo es niemanden gibt, wo es natürlich nicht stimmt.
Invasion.
Ja, genau. Also eine Kolonialisierung, genau. Invasion und mit Gewalt auf der Basis von dem Gefühl, dass weiß besser ist als schwarz. Und ich meine, dafür gibt es im Englischen eben den Begriff White Supremacy. Ich weiß nicht genau, wie man da auf Deutsch dazu sagt, aber das ist eine historische Tatsache und die hat nicht aufgehört mit der Gründung des modernen Australiens 1901 mit der Föderation. Die erste Gesetzgebung, große, war die White Australia Policy, die quasi das institutionalisiert hat, dass Weiße und auch in den parlamentarischen Debatten damals ganz ausdrücklich genannt worden ist. Ja, wir sind ein demokratisches Land, aber Demokratie und die Gleichberechtigung der demokratischen Bürger, die geht nicht so weit, dass die Schwarze mit den gleichberechtigten Status geben würde, natürlich. So war die Logik. Die Demokratie gilt nur für Weiße. Mhm. Und die Politik und die Institutionalisierung von diesem White Supremacy-Konzept, die ging ja bis in die 50er, 60er Jahre im Prinzip. Also wenn das die Grundlage der nationalen Identität ist, über fast 200 Jahre fast, kann man sagen, dann das muss man zumindest im Hinterkopf behalten, wenn man über den Rassismus in Australien jetzt lebt. Und dann gibt es natürlich die Frage, wie sich Rassismus jetzt manifestiert und in interpersönlichen Auseinandersetzungen, in Diskriminierung am Arbeitsplatz, beim Einkaufen und so weiter. Das ist eine andere Art, über Diskriminierung zu reden, aber man muss, oder Rassismus zu reden, aber Rassismus ist immer beides, das systemisch-strukturelle, institutionelle, das historische, the legacy von dem, aber auch, wie sie das im interpersönlichen Verhalten dann auswirkt.
Also sehr, sehr komplex.
Es ist komplex, ja.
Ausgrenzung ist ja auch ein großes Thema. Also wie schaffen wir es, First Nation People wieder zu integrieren oder erstmals zu integrieren?
Ich glaube, dass man dass der Begriff Integration ist ein bisschen belastet. Das Konzept, das man damit verbindet, ist, dass man integriert in was Bestehendes. Ihr könnt jetzt provokativ quasi das umdrehen und sagen, wie können sich die Weißen in First Nations Australien integrieren.
Genau.
Die Frage stellt sich nicht. Ich meine, wir haben jetzt einen australischen Staat. Die meisten Indigenous Australians erkennen das im Prinzip an, dass das ist der Status quo. Die Schritte vorwärts liegen in der Sovereignty, der
Souveränität.
Ja. Das gilt für alle indigenen Bevölkerungsgruppen in vielen Ländern. Das gilt für Kanada, für Nordamerika im Allgemeinen und für Maori in Neuseeland. Man kann die Reconciliation nicht weiter voranführen, ohne dass man das ins Zentrum stellt, die Souveränität der indigenen Gruppen in Australien, der Aboriginal Torres Strait Islander Peoples. Das anders sehe ich keinen Weg. Also das können nicht Weiße machen, die dann entscheiden, so und so müssen wir das, muss das geführt werden. Und darum geht es ja auch in der Voice jetzt im Moment, in der Diskussion und später in dem Jahr dem Referendum, wie die Konstitution, die Verfassung, die australische Verfassung geändert wird, indem First Nations a Voice bekommen.
Ja. Deiner Meinung nach, was würde das bewirken?
Ich bin immer vorsichtig,
du musst jetzt kein politisches Statement abgeben,
Für mich ist die Grundhaltung ist die, wenn das Uluru Statement ist so auf der Basis von so breiten Konsultationen mit First Nations entwickelt worden ist, wenn das Uluru Statement das will, dann würde das niemals in Frage stellen, weil das ist ja genau die Frage der Souveränität. Ja. Das war die Frage der Souveränität. Sie haben klar gemacht, was passieren muss, und ich unterstütze das. Und wie das dann genau ausschaut in der Praxis, Repräsentanz von Aboriginal Communities ein Mitspracherecht haben sollten, zumindest ein konsultatives Mitspracherecht in politischen Entscheidungen, die sie betrifft, ist für mich absolut ein No-Brainer. Da führt gar kein Weg dran vorbei eigentlich.
Danke für deine persönliche Meinung. Ich habe mir noch aufgeschrieben, welche Erfahrungen aus anderen Ländern können wir denn vielleicht mitnehmen, oder kulturellen Kontexten? Gibt es da vielleicht ein inspirierendes Beispiel, Vorbild? Gibt es bewährte Praktiken, Lektionen aus Erfahrungen der Geschichte?
Ja, ich meine, als Erste denkt man an Neuseeland. In Neuseeland gibt es schon sehr lange einen Treaty, also einen Vertrag zwischen den Kolonialvolk und den indigenen Volk, die Maori in dem Fall. Da gibt es einen Vertrag schon seit langer Zeit. Soweit ich weiß, gibt es solche Verträge zwischen den indigenen Bevölkerungsgruppen und dem staatlichen Repräsentanten in den meisten Ländern, in dem es ähnliche historische Konstellationen gab. Andere Länder in einer ähnlichen historischen Konstellation haben auch ähnliche Verträge. Australien ist ein bisschen der Außenseiter, der eben so ein Treaty noch nicht realisiert hat. Und das ist natürlich ein Teil des Uluru-Statements, dass man ein Treaty braucht, zusammen mit der Voice und eben Truth-Telling. Insofern kann man natürlich da sich Ideen holen bei anderen Ländern, wie die das gemacht haben. Aber letztendlich kann man sowas nicht einfach adoptieren, wie es woanders gemacht worden ist. Das muss schon speziell dann auf die australische Situation zugeschnitten sein und insbesondere von den First Nations dann angeführt werden.
Du bist ja jetzt auch Experte für Migration. Prognosen zur Folge wird die Bevölkerungszahl hier in Australien ja in den kommenden Jahrzehnten um ein paar Millionen steigen. Wie wichtig wird es dann sein, diese Einwanderer dann auch, sage ich mal, im Bildungssystem, denen einfach mit auf den Weg zu geben, was ist in der Geschichte passiert, so dieses Truth-Telling, was du auch angesprochen hast, wie wichtig wird es sein für Leute, die ins Land kommen, die dann vielleicht auch sagen, von politisch und kulturellen ganz verschiedenen Ländern kommen?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn Australien wirklich ein multikulturelles Land sein möchte oder werden möchte, dann darf man keinen Unterschied machen zwischen im Hinblick auf Truth-Telling und wie man die Geschichte, auch die düsteren Seiten der Geschichte weitergibt. Ich glaube nicht, dass es da großen Backlash geben würde in der multikulturellen Community. ich sehe eher oft so eine Art Allianz zwischen vielen Migrantengruppen und First Nations. Das ist ein bisschen anders in Deutschland, glaube ich. Da spielt sich das ein bisschen anders ab, wie bestimmte Einwanderergruppen, wie man denen quasi das verkaufen Geschichte möchte, macht, und dass sie, wenn sie deutsch, wenn sie voll zur deutschen Identität sozusagen oder zur deutschen Gesellschaft dazugehören möchten, müssen sie sozusagen auch die Last des Holocausts mit sich mittragen. Das ist natürlich eine schwierige Frage, wie man sowas macht. Aber ich glaube, die Frage stellt sich im australischen Kontext ein bisschen anders. Die Frage ist, wie wollen die Eingesessenen, wie werden die Eingesessenen Australier mit der Wahrheit umgehen. Und ich sage nicht, dass die alle da irgendwie eine reaktionäre Haltung hätten. Ich meine, es gibt viele, die Voice unterstützen natürlich und die Indigenous Recognition unterstützen. Aber es gibt eben auch, je mehr wir in diese progressive Richtung uns bewegen, desto mehr Backlash gibt es dann auch von vielleicht einer kleinen, aber sehr vokalen Minderheit, die eben viel Schmerz dann auch bereiten kann und viel soziale Spannungen herbeiführen können.
Ja. Vielleicht zum Schluss ein paar letzte Worte, die uns Hoffnung machen können. Ja. Also wie kann jeder Einzelne von uns zur Versöhnung beitragen?
Also als du vorher gesagt hast, wie schwierig das manchmal war in Deutschland, wenn man sich mit dem Holocaust auseinandersetzen musste. Das war es natürlich, das ist schmerzhaft, aber ich habe das immer als auch was Positives empfunden, dass man sich mit der Wahrheit auseinandersetzt und dass man einen Unterschied machen kann zwischen einem Gefühl von persönlicher Schuld auf der einen Seite, das ich nie gefühlt habe, ehrlich gesagt, und eher was Positives, nämlich eine kollektive Verantwortung aus dem Ganzen ziehen kann. Ich glaube, das
von Schuld hin zu Verantwortung.
Also ich fühle mich in keinster Weise schuld an dem, was Hitler gemacht hat oder was in der Nazizeit passiert ist. Und es war nicht nur Hitler natürlich. Aber ich habe aus der Geschichte gelernt. Ich war auch in Dachau, ich war im Buchenwald und wir haben viel über das gelernt. Und ich habe mir natürlich war es manchmal ein bisschen tough auch, das sich wieder anzuhören und das zu lernen, aber ich habe letztendlich immer das Gefühl gehabt, dass ich dadurch eine Chance bekommen habe, auch ein besserer Mensch zu werden. Jetzt mal ganz pathetisch gesagt, aber wenn man diese Gräueltaten, die Geschichte, wenn man das nicht als eine Bedrohung betrachtet, sondern als eine Möglichkeit zu wachsen auch als Mensch, ich glaube, dass das Gleiche auch auf Australien zutreffen kann. Wir haben so unglaublich großes Potenzial, wenn wir anerkennen, was in Australien, was es für unglaublich reiche und einzigartige Geschichte gibt.
Die älteste Kultur.
Ja. Und eine sehr komplexe Kultur und eine vielfältige Kultur. Wenn man das mit einbindet, das wäre ein großer Schritt nach vorne und ohne das, wie du schon sagst, werden wir wahrscheinlich eine nationale Identität nicht positiv besetzen können in Australien.
Ja, dann hoffen wir das Beste, dass es uns gelingt. Vielen Dank für deine Zeit.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.